Kompakt.
Heute ist Nadja Buser zu Gast bei uns im Studio. Wir sprechen mit der Ethnologin über Glück und die Frage, wie alle Menschen ein wenig zufriedener werden können. Mein Name ist Alice Henkes. Wie ist denn Ihre aktuelle Stimmung? Gut? Nicht so gut? Naja, vielleicht verbessert sich Ihre Laune in den nächsten Minuten, denn bei uns im Studio war heute Morgen eine Expertin in Sachen Glück, Nadja Buser. Die Ethnologin arbeitet für die Entwicklungsorganisation Helvetas und hat sich für die Wanderausstellung Global Happiness, was brauchen wir zum Glücklichsein, intensiv mit dem Thema Glück befasst. Caroline Lüchinger hat die Glücksexpertin im Studio begrüßt.
Nadja Buser, es ist frühmorgens. Ist das für Sie eine glückliche Zeit oder sind Sie eher ein Nachtmensch?
Also ehrlich gesagt bin ich ein totaler Morgenmuffel.
Das hört man nicht.
Ja, ich musste extra früh aufstehen, ich musste extra bei Freundinnen übernachten, was ich natürlich auch gerne tue, weil ich gedacht habe, um 5 Uhr aufzustehen, um von Luzern nach Basel zu kommen, das kommt nicht gut.
Aber jetzt kommt es gut. Sie haben sich zuletzt intensiv mit Fragen rund ums globale Glück auseinandergesetzt, diesem Rahmen der aktuellen Ausstellung der Helvetas. Was ist globales Glück? Kann man das überhaupt sagen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und wir haben ehrlich gesagt auch lange nach einem Ansatz gesucht und wir haben ihn dann gefunden, als wir über die Schriften und die Auseinandersetzung von Catherine O'Brien, das ist eine kanadische Bildungsprofessorin, gestoßen sind und sie hat eine ganz tolle Definition erarbeitet und diese heißt: Nachhaltiges Glück ist Glück, das zu individueller, gemeinschaftlicher und globaler Zufriedenheit beiträgt und nicht andere Menschen, die Umwelt oder kommende Generationen schädigt. Das klingt jetzt vielleicht furchtbar kompliziert.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau.
Aber ich finde es wirklich eine der besten Definitionen, weil ich glaube, heutzutage kann Glück kein Ego-Trip mehr sein. Wir leben in einer globalisierten Welt und es muss immer im gesamten Kontext angeschaut werden. Und von dem her ist die Verbindung zwischen global, nachhaltig und Glück eine total tolle.
Aber muss man nicht selber glücklich sein, dass man das auch nach außen tragen kann und weitergeben kann?
Doch, ich glaube, da haben Sie total recht. Es ist wichtig, dass man auch bei sich selber anfängt. Mir kommt da meine Vergangenheit als IKK-Delegierte in den Sinn, bei denen man ja in schwierigen Situationen auch zuerst schauen muss, dass man selber nicht an den Rand gerät, weil das dient dann niemandem mehr. Also da haben Sie recht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es heute nicht möglich ist, irgendeinen Schritt bei uns in der Schweiz zu tun. Nehmen wir die Kaffeetasse, die ich hier gerade in der Hand habe. Man kann keinen Schluck Kaffee trinken, der zu meinem Morgenglück sehr viel beiträgt, ohne gleich mit der ganzen Welt vernetzt zu sein. Weil dieser Kaffee, ich weiß nicht, von wo Sie ihn herhaben, aber der könnte zum Beispiel Fairtrade sein oder nicht, der könnte biologisch angebaut sein oder nicht. Dinge, die durchaus relevant sind.
Und da muss man noch weiterdenken. Glück ist messbar. Offensichtlich laut dem World Happiness Report sind die Schweizerinnen und Schweizer die viertglücklichsten Menschen auf dem Planeten. Morgens im Tram habe ich manchmal nicht das Gefühl, wenn ich in die Gesichter schaue.
Ja, da haben Sie recht. Es gibt da auch eine Debatte darüber. Der UN World Happiness Report, der fragt ja die Menschen eine relativ einfache Frage, also durch das Gallup Research Institute ausgeführt. Und zwar fragt er sie auf einer Skala zwischen 0 und 10, wie glücklich bist du in deinem gesamten Leben? Mhm. Und so werden eigentlich alle Länder der Welt eingegliedert in dieses Ranking und die Schweiz kommt, wie Sie soeben gesagt haben, auf den 4. Platz im Moment. Aber dort schwingt sicher auch ein Element der Dankbarkeit mit, dass man sagt, wir leben in einem guten Staat, wir haben vieles, was vielen anderen fehlt und aus diesem Grund kommen wir auf den 4. Platz. Es gibt einen Unterschied zum intrinsischen Glück, also das, was ich in mir selber fühle und dort kann man sich manchmal fragen, ob die Schweizerinnen und die Schweizer vielleicht noch etwas mehr dazu tun könnten.
Wenn wird man sich denn da nur das materielle Glück quasi gemessen?
Nein, natürlich nicht.
Also die Emotionen spielen schon auch eine Rolle?
Das Materielle wird überhaupt nicht gemessen, sondern es ist eben das subjektive Wohlbefinden, das abgefragt wird. Ein Wert, der früher gar nicht als wichtiger Wert auch für zum Beispiel die Politik gegolten hat. Aber heutzutage weiß man, dass subjektives Wohlbefinden durchaus ein Ausdruck von sehr vielen externen Faktoren sein kann, der eben meine Lebensqualität beeinflussen.
Was ist Ihre ganz persönliche Regel zum Glück?
Auf der einen Seite Diversität, Unterschiedlichkeit ausleben. Ich mag es, in fremde Welten zu schauen und zu sehen, wie es die Leute dort machen, was dort zu Glück, Wohlbefinden führt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, muss ich ehrlicherweise sagen, bei mir ist es manchmal gut, wenn ich sage, weniger ist mehr. Weil die ganze Vielfalt kann einen mir auch ein wenig verzetteln und ich muss mich manchmal beschränken.
Wie steht es um das globale Glück? Dieser Frage geht unser heutiger Studiogast nach. Es ist Nadia Busa. Sie arbeitet für die NGO Helvetas und hat gemeinsam mit ihrem Team die aktuelle Ausstellung «Global Happiness – Was brauchen wir zum Glücklichsein?» konzipiert. Als Feuilleton-Gast hat sie, wie alle Gäste am Dienstag, einen Artikel mitgebracht, den sie gerne besprechen möchte. Es ist ein Artikel aus dem Art-Magazin. Es ist ein Porträt der japanischen Künstlerin Mari Katayama mit dem Titel «Soweit die Füße tragen». Nadia Busa, was oder wer ist Mari Katayama?
Es ist eine japanische Künstlerin. Ich habe sie das erste Mal auf der Biennale in Venedig im Jahr 2019 gesehen. Ich kannte sie vorher nicht. Und sie zeigte dort eine Installation, bei der sie inmitten von vielen Kissen und Glitzer und Dekorationen sitzt. Und zwar mit einem Negligé eigentlich bekleidet. Und sie zeigt ihre Arme und Beine nackt. Und wenn man näher hinsieht, sieht man, ein Bein ist ganz amputiert und das zweite ist halb amputiert. Und wenn man noch näher hinsieht, sieht man, eine ihrer beiden Hände hat nur zwei Finger. Und man ist im ersten Moment total irritiert, weil man angezogen ist durch das viele Glitzer. Und dann merkt man, da kommt ja ein riesen Kontrast, eben dieser versehrte Körper gemäß unseren Standardnormen innerhalb dieser Glitzerwelt. Und dieser Gegensatz, der fasziniert mich. Es fasziniert mich, dass sie ihren Körper so offensiv in Szene setzt. Sie schaut den Betrachter auch ganz gerade und fast ein wenig trotzig an. Und sie nimmt ein Thema auf, das ja bei uns ein wichtiges Thema ist. Also mein Körper, Versehrtheit, Nichtversehrtheit, Behinderung. Wie kann ich damit umgehen? Ein soziales Thema. Und Kunst hat in diesem Zusammenhang ja ihre ganz eigenen Mittel, die aufrütteln können.
Der Artikel, der zeigt viele Fotos der Künstlerin und eben auch ihre Performances. Welches Bild fasziniert Sie da am meisten?
Also zum Ersten sicher das, das ich soeben beschrieben habe, weil ich es live gesehen habe. Und als ich dann den Artikel gefunden hatte, dann fand ich eigentlich ein Bild am eindrücklichsten. Zwar das, an dem sie am Strand sitzt. Sie sitzt auf dem Sand, auch wieder mit einem Negligé bekleidet. Und sie hat um sich herum Arme und Beine so ein wenig wie ein Krake. Und wenn man näher hinschaut, merkt man, der große Teil, das sind so stoffgenähte Körperbeinchen, Körperärmchen. Und wenn man noch näher hinschaut, sieht man, und zwei davon sind ihre eigenen Beine.
Und das Spannende war da, ich habe das Bild gestern auch angeschaut, mein Sohn hat es gesehen, er hat die Beine nicht mal bemerkt. Mhm. Also es fiel ihm nicht mal aus, das Bild ist so irgendwie faszinierend mit diesen Armen und Beinen, die da wie eben eine Krake sind.
Mhm. Ja, das ist richtig, man muss wirklich in diesem Fall genauer hinschauen, anders als bei der Installation in der Biennale in Venedig, da sieht man es auf den ersten Blick. Und was mir besonders gefällt, ist eben, dass soziale Themen aufgegriffen werden können, obwohl sie von sich explizit sagt, sie sei keine politische Künstlerin.
Das würden Sie nicht so sagen. Also Sie sehen da ja, dass sie eine Message hat eigentlich.
Ich finde es natürlich sehr politisch, weil es ist gerade auch in Japan, ohne dass ich mich persönlich in Japan extrem gut auskenne, aber man weiß, es ist eine eher rigide Gesellschaft. Es ist manchmal nicht einfach, Kritik anzubringen. Es ist nicht einfach, gewisse Dinge zu verändern. Und in diesem Kontext empfinde ich das durchaus als sehr direkt und sehr politisch. Aber sie möchte sich persönlich auf das auf sich konzentrieren, auf ihren eigenen Lebensweg und gar nicht mit einer offensiven politischen Message im Zentrum stehen.
Mari Katayami sagt im Artikel auch, Zitat, «Auch das Unglück fließt und ist irgendwann wieder vorbei, so wie auch das Glück immer wieder vorbei ist.» Was dachten Sie da, Sie das lasen?
Ich finde, es ist sehr richtig. Es erinnert mich vor allem daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, bei der Glücksoptimierung ja einen wichtigen Stellenwert hat. Es gibt andere Ansätze in Bezug auf Glückskonzepte, bei denen ebenso das Negative und das Positive, das sich abwechseln, wichtiger sind. Also man denke zum Beispiel an den asiatischen Raum, Yin und Yang-Konzepte aus China. Dort gibt es auch Leute, die sagen, ich möchte gar nicht allzu glücklich sein, weil wenn ich allzu glücklich bin, dann kommt das große Unglück danach. Von dem her, ich kann dem folgen, was sie sagt.
Die Ethnologin Nadja Buser im Gespräch mit Caroline Lüchinger. Der Artikel, über den die beiden gesprochen haben, heißt «Soweit die Füße tragen» und ist im Art-Magazin erschienen.
SRF 2 Kultur.